Wir sitzen hier mitten im Wald und hören die Vögel und sehen die Bäume.
Sehr, sehr schön.
Und die Jahreslosung hat auch was mit Sehen zu tun. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist heute das Thema. Wir wollen mal über die Jahreslosung 2023 sprechen. Und David, ich habe mit der Nina vorher darüber geredet, über was wir heute sprechen. Und dann hat sie eine ganz interessante Frage gestellt, und zwar, was ist eigentlich die Jahreslosung und was macht man damit? die Frage kam so ein bisschen auf.
Ja,
so,
was ist das?
Ja, und dann habe ich versucht, okay, was ist denn das? Ich wollte es jetzt nicht mit einem Horoskop vergleichen, aber so, ich habe dann ein Wort gesucht und dann ist mir ein Leitsatz eingefallen.
Ja, ja.
Aber kannst du mal ein bisschen den Hintergrund von der Jahreslosung erklären und auch so der Sinn? Ja?
Also es gibt die Herrnhuter Brudergemeinde, und die Herrnhuter tatsächlich sind Sachsen. Und die ziehen tatsächlich, also die losen das wirklich. Und es gibt ja neben der Jahreslosung noch eine Tageslosung.
Ja.
Ja? Und im Endeffekt ziehen die wirklich Tag für Tag diese Verse. Also natürlich nicht jeden Tag, sondern machen das vorher. Und das hat eine ganz, ganz lange Tradition. Und über jedem Jahr steht da dann noch einmal nicht nur für den Tag, sondern eine Jahreslosung, ja, die einem übers Jahr hinweg begleiten soll. Von daher ist das mit dem Horoskop zwar jetzt theologisch schwierig, aber dass man irgendwo, wo das als Leitspruch, als Bedeutung, als das, was begleitet, ein Jahr lang sieht, das ist sehr, sehr ähnlich. Und das gibt es schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht genau, wie lang, aber das machen die tatsächlich schon relativ lange Zeit. Und heute eben, genau, zur Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht.
Okay. Ja, wir wollen nach dem Interview nochmal ein bisschen über die Geschichte, die auch da in der Bibel dazu steht, in Genesis Kapitel 16, Vers 14. Aber jetzt schalten wir mal rüber, und zwar hast du jemanden interviewt. Wen
genau
denn?
Die Susa, und die stellen wir jetzt gleich einmal vor.
Alles klar.
Schön, dass du da bist. Hi, Susa.
Hallo.
Ja, wir kennen uns jetzt schon. Ich habe überlegt, seit knapp, weißt du es noch, wie viele Jahren?
8 Jahre müssten es jetzt werden, 2015.
2015, ein großes Jahr für uns beide, jetzt gar nicht mal im Privaten, sondern tatsächlich, weil wir dort zusammen in der Flüchtlingsberatung angefangen haben. Du warst ja schon alter Hase gewissermaßen. Ich bin neu dazugekommen und freue mich jetzt, dass du heute unser Podcast oder mein Podcast-Gast bist. Du bist selber jetzt gerade Mama geworden. Berichtest du auch später noch ein bisschen davon, wie das ist als Mama. Und noch viel mehr, du arbeitest in einer Erstaufnahme für Geflüchtete. Kannst du kurz vielleicht erklären, was nicht alle wissen das?
Genau, das ist eine Landeserstaufnahmestelle in Baden-Württemberg. Das bedeutet, da kommen Leute ganz frisch an. Also da klopfen sie an die Tür und sagen, ich möchte bitte Asyl. Genau, und meine Aufgabe ist es da eben zusammen mit einem ganzen Team Asylverfahrensberatung und auch Sozialberatung anzubieten. Das heißt, sie in ihrem Verfahren am Anfang eben zu begleiten, viel zu erklären, um was es geht und wie es geht und und was für Konsequenzen kommen, und halt einfach alles erklären, und dann auch eben die Sozialberatung. Und da kann eigentlich alles erstmal gefragt werden, und mit jedem Anliegen kann zu uns gekommen werden. Also alles so von Geburt bis hin zum Sterben. Alles, was dazwischen passieren kann, dafür sind wir erstmal Ansprechpartner.
Und genau, du bist selber nicht ausgewandert, will ich jetzt nicht sagen, aber tatsächlich warst du vorher in Franken, in Nürnberg. Du bist, glaube ich, auch da geboren, gell? Stimmt schon.
Ganz genau. Ja. Gebürtige Nürnbergerin, jawohl.
Gebürtige Nürnbergerin, ja. Und bist jetzt aber in Pfullendorf, aber nicht direkt in Pfullendorf, sondern in?
In Tautenbronn, in einem wunderschönen 13-Häuser-Dorf, genau.
13-Häuser-Dorf, sehr idyllisch dort. Kommt da auch schon dazu, mit einem Riesengarten. Ja, Susa, steig mal ein mit dem Thema heute. Das Thema ist Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und die Frage an dich als erstes in deiner Arbeit: Was heißt es für dich, den Menschen zu sehen?
Für mich bedeutet es, erstmal nicht nur den Menschen zu sehen, der mit irgendeinem Anliegen zu mir kommt, mit irgendeinem Problem oder mit einem Auftrag für mich oder so, sondern erstmal nur den Menschen sehen. Und ganz konkret bedeutet es für mich, die Person auch erstmal wahrnehmen, anlächeln, sagen, schön, dass du da bist, oder schön, dass sie da sind. Genau, einfach erstmal freundlich sein und irgendwie da sein. Also im Hier und Jetzt irgendwie ankommen und nicht nur sehen, wie so ein bisschen wie früher in den Physikschulaufgaben, okay, was ist gegeben, was ist gesucht und losgehen, sondern eben jetzt übertragen auf das Beispiel, den ganzen Text zu sehen und eben die ganze Person zu sehen und wahrzunehmen. Das bedeutet das für mich. Und letztendlich dann sehr plakativ eben nicht zu sehen, wo kommt eine Person her, was für eine Hautfarbe hat sie oder so, sondern auch nicht die aktuelle Lebenssituation zu sehen, weil im Kontext Flucht ist, das ist immer außergewöhnlich und wirklich auch einfach Stress für viele Leute. Und da agieren dann viele Leute anders, als sie eigentlich relaxed agieren. Und deswegen versuche ich das ja auch ein bisschen auszublenden.
Also das
Genau.
heißt ja tatsächlich, ihr seid auch die Ersten, die sich dann tatsächlich Zeit nehmen. Die haben ja oft eine lange Flucht hinter sich und kommen dann tatsächlich in Deutschland diese Erstaufnahme erstmal an. Und ihr seid dann die Ersten, die wirklich mal Zeit haben und sie wirklich sehen.
Meistens ja, ganz genau. Also auch erstmal was erklären, um was es eigentlich geht. Also wir oder jeder hat irgendwie sowas im Kopf, wie ein Asylantrag funktioniert, aber da stimmt ja auch vieles nicht. Das sind ja, also ich hatte vorher auch nicht so konkret Plan, bevor ich das gemacht habe. Und das ist schon eine komplizierte Angelegenheit am Ende. Und dann muss man sich auch Zeit nehmen oder hat ja extrem viele Fragen als Betroffener. Und dann sind wir diejenigen, die da tatsächlich da sind und sind auch oft dann die erste richtige Anlaufstelle in Deutschland und wo sie ja Kontakt mit unserer Kultur haben, mit deutschen Menschen oder so, ja. Ja,
Jetzt
ist ganz spannend, ja.
sind es ja Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, unter anderem Muslime. Du arbeitest bei der Diakonie. Tut das irgendwas zur Sache, dass du sagst, hey, das merkt man, oder ist das eigentlich wurscht?
Zum einen ist es halt einfach erstmal meine Motivation, warum ich arbeite, ist einfach die Arbeit oder der Dienst, das Dienen am nächsten. Das ist für mich, aber für die Leute, die zu uns kommen, macht es erstmal keinen Unterschied, ob jetzt die einen von der Caritas kommen, die anderen von der Diakonie oder die nächsten vom Roten Kreuz, weil wir eben in diesem Dreierbund arbeiten. Es macht eigentlich keinen Unterschied, zu welchem Berater oder Beraterin die jetzt gehen, weil wir einfach unkonfessionell und überkonfessionell und unabhängig arbeiten. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir unabhängig arbeiten, also nicht gebunden an den Staat, sondern einfach eigenständig sind.
Schon noch ein großer
Das ist,
Schatz.
glaube ich, genau für viele ist das wichtig und auch, dass wir Schweigepflicht haben, dass wenn man uns was erzählt, dass das auch bei uns in den vier Wänden bleibt und eben nicht rausgetragen wird. Ja.
Würdest du sagen, dass es Geflüchtete sind ja so eine Gruppe, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger gesehen wird, so im gesellschaftlichen Alltag? Das heißt, es gibt noch andere Gruppen, die auch nicht so präsent sind, also die nicht so gesehen werden.
Also genau jetzt erstmal ja gesehen die soziale Arbeit ist. Ich bin ja Sozialpädagogin und die soziale Arbeit kümmert sich ja im Prinzip nur mit Menschen, die in irgendeiner Art durchs Raster fallen. Aber wenn wir uns dann den Leuten annehmen oder halt einfach die komplette Bandbreite der sozialen Arbeit, dann gibt es Anlaufstellen. Bin aber auch überzeugt, dass es Leute gibt, die auch dadurch fallen, also die durch jedes Netz und Raster fallen. Und ich muss sagen, ich glaube, da fallen mir zunächst einfach mal einsame Menschen ein. Also einsam erstmal, egal warum. Also das kann sein, dass die auch jugendlich sind und einfach in der Schule nicht richtig angebunden sind. Es können ja einfach mittelalte Leute sein oder junge Erwachsene, 30, 40. Ich glaube, das ist völlig unabhängig von Alter, dass es Gründe gibt, warum man einsam ist. Mag es eine Krankheit sein, die einen hindert, an dem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen oder auch bei verschiedenen Veranstaltungen oder Begegnungen dabei zu sein. Genau, und das trifft eben dann auch alte Leute. Da kennt man es, glaube ich, eher, dass man weiß, oh, wenn man alt ist, dann wird man einsam. Aber es betrifft eben auch Jüngere. Und ich glaube, da gibt es ganz viele, die durchs Raster fallen. Was dann zum Beispiel die Pandemie auch noch mal verstärkt hat, weil
Absolut, ja.
genau dann einfach alle sich so ein bisschen zurückgezogen haben. Ja, und es ist, glaube ich, auch ganz schwer, die zu erreichen, dass sie gesehen werden. Also wie schafft es die Gesellschaft dann, die zu sehen? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe da jetzt auch gerade keine spontane Lösung dafür. Aber man müsste an der Tür klopfen und in der Stadt ist es zum Beispiel noch viel schwieriger, wo es anonymer ist.
Ja.
So einem 13-Häuser-Dorf wie bei uns.
Genau.
Da merkt man dann, okay, den einen habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Etc. Aber selbst hier ist es nicht einfach. Ne? Also das ist eine schwierige Aufgabe. Ob das eine Gesellschaft wirklich zu 100% lösen kann, weiß ich nicht genau.
Absolut, ja.
Und die andere Gruppe, die mir noch eingefallen ist, sind Alleinerziehende. Es betrifft hauptsächlich, schätze ich mal, Frauen einfach, aber es gibt auch alleinerziehende Männer. Und das ist eine Gruppe, die einfach, glaube ich, sehr stark eingebunden ist im Alltag. Also die haben einen sehr durchgetakteten Alltag und haben eigentlich keine Freizeit, wo sie sagen, oh, ich nehme jetzt mal am kulturellen Leben teil, weil das, glaube ich, für viele dann völlig utopisch erscheint. Also ich erlebe es gerade selber und bin heilfroh, dass ich nicht alleine bin, sondern dass wir zu zweit unsere Tochter und verpflegen dürfen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich mache das alleine und habe dann auch natürlich, was damit zusammenhängt, auch noch minimierte finanzielle Ressourcen, ist es
Absolut,
schwierig und die fallen oft durchs Raster, weil die haben auch schlichtweg keine Zeit, sich vielleicht Hilfe zu holen, weil sie sagen, nee, in der Zeit muss ich Haushalt machen, in der Zeit muss ich mein Kind irgendwo hinbringen.
ja. Der zweite Job.
Genau, den Zweitjob, ich gehe arbeiten. Also das ist echt eine Gruppe, die extrem eingebunden ist, dadurch eben auch einsam wird und durchs
Absolut, ja.
Raster fällt. Also ich glaube, diese Einsamkeit ist ein großes Ding, wo man eben übersehen wird. Genau. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sind genau zwei Gruppen, die auch tatsächlich in der sozialen Arbeit, wie du sagst, nicht so gezielt vorkommen, ne? Immer anteilig, aber nie als oder seltenst, würde ich sagen, aber seltenst dann irgendwo explizit in dem Rahmen auftauchen.
Ganz
Ja,
genau,
vielen
ja.
Dank. So zum Schluss vielleicht so eine ganz persönliche Frage noch, oder eher zwei sind so. Das eine, wo hast du erleben dürfen, dass Gott dich gesehen hat? Und das zweite so, vielleicht so, gibt es für dich Menschen, wo du übersiehst? Je nachdem, wie du starten willst, in welcher Frage, aber so, ja.
Also wo ich quasi erfahren habe, dass Gott mich sieht oder ich das erfahre, das sind natürlich, ja, also wenn ich zurückblicke, ganz viele positive Erlebnisse, wo ich weiß, wo ich zum Beispiel sage, es ist nicht nur Zufall oder es ist irgendwie, Universum hat es so gemacht, sondern ich sage ganz klar, da hat Gott mich gesehen und hat irgendwie eingegriffen oder genau, die habe ich auf jeden Fall. Also Positives, finde ich, kann man da immer ganz vieles benennen. Zum Beispiel einfach, dass ich mit meinem Mann zusammen bin, dass wir geheiratet haben. Das hätten wir, glaube ich, ohne Gottes Zutun tatsächlich nicht auf die Kette gekriegt, weil wir so uns ein bisschen angestellt haben. Genau. Und wo ich aber wirklich weiß oder gespürt habe, dass Gott mich sieht, waren auch viele, viele negative Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und da ganz konkret, wenn ich auf die letzten 2 Jahre blicke, waren das meine 2 Fehlgeburten, die ich hatte, bevor meine Tochter geboren wurde. Und da auch tatsächlich wieder diese Einsamkeit, also die führt sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch, ne, wo ich jetzt so mir die Gedanken auch im Vorfeld gemacht habe. Ich wusste aber, dass gerade bei dieser großen Trauer und Verzweiflung Gott mich sieht. Also er war dafür nicht verantwortlich. Ich habe nicht gehadert, was ich eigentlich dachte, dass ich tue, wenn einem einfach so viel, ja, wenn so viel Negatives passiert, dann könnte man eher hadern mit Gott und fragen, warum ich
Absolut,
und
ja.
wieso. Natürlich, ja, hatte ich die Gedanken, aber letztendlich wusste ich, nee, ne, ich falle gerade nicht tiefer wie in seine Hände und ich weiß, dass er mich sieht, wie ich weine und er mich aber auch trösten möchte, meine Tränen auffängt und sie zum Regenbogen macht. Und jedes Mal, wenn ich jetzt einen sehe, denke ich, daran habe ich mitgearbeitet. Und das sage ich jetzt auch nicht, genau, sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich jetzt eine Tochter habe und jetzt irgendwie alles gut ist, sondern das war wirklich eine dunkle Zeit und ich war echt richtig traurig, hatte aber wirklich ganz tief das Empfinden, dass Gott da ist. Und zwar auch in Form von anderen Menschen, die er mir zur Seite gestellt hat. Das waren Freunde, ne, wie zum Beispiel jetzt kann ich dich benennen und die Cheryl, deine Frau, die einfach da waren, mitgetrauert haben, ganz banal mitgeweint haben. Da habe ich gemerkt, also Gott sieht mich und unterstützt mich dann auch, schickt mir irgendwie die Hilfe, die ich jetzt dann auch gerade brauche, weil man sich als Frau und ich denke auch als Papa ganz klar in dem Fall extrem einsam fühlt. Man spricht nicht drüber, weil es ein Tabuthema ist. Man sieht auf Social Media nur alles rosarot und mega schön und eigentlich sieht man fast nur die Erfolgssachen bei Schwangerschaften, aber nie eben diese dunklen Dinge, die aber fast jede zweite Frau betreffen. Und deswegen kann ich eigentlich nur die Message raushauen, wenn es dich betrifft oder Gott sieht dich. Gott sieht, wenn sowas passiert. Und er trauert mit, er ist mit traurig. Und das habe ich auf jeden Fall erfahren dürfen. Und dann eben auch eben in der dritten Schwangerschaft, die dann positiv ausging, da hatte ich extrem Angst. Und ich wusste aber permanent, dass Gott dabei ist und dass er mich sieht und dass er jetzt quasi uns als Familie auch sieht und meine Tochter auch sieht. Genau, und da bin ich sehr, sehr dankbar.
Die jetzt
Genau.
hoffentlich schläft, wach ist.
Nee, noch nicht ganz, aber
Beim Papa ist.
sie ist beim Papa, genau.
Jawohl.
Ja. Genau,
Okay,
aber da
danke.
bin ich genau sehr dankbar dafür. Und trotzdem gibt es bei aller Dankbarkeit auch bei mir Leute, die ich übersehe. Das passiert auf jeden Fall. Und gerade wenn man irgendwie Mama geworden ist oder auch Papa geworden ist und ein kleines Kind versorgt, dann ist man ein wenig überwältigt und verliert den Blick eigentlich auf die Personen, glaube ich, die einem nahestehen. Also gerade die, die am nächsten anderen dran sind, es ist natürlich mein Mann, aber Familie und auch Freunde, die man dann übersieht, weil man so involviert ist in der Aufgabe. Und das muss man sich bewusst machen, um damit auch irgendwie aktiv gegensteuern zu können. Genau, weil es einfach ja trotzdem nicht Arbeit im negativen Sinne ist, sondern einfach ja, Freundschaften bedürfen Pflege und die soll man auch ja halten und man muss daran auch arbeiten, genauso wie an Beziehungen. Und deswegen, glaube ich, sind es oft die Personen, die einem am nächsten stehen, die man öfter mal übersieht, weil man das als selbstverständlich
Ja,
ja,
klar, weil eine
erachtet.
dritte Person halt ins Leben kommt und eine vierte, je nachdem,
Genau.
und die Zeit bleibt aber die gleiche. Man
Korrekt.
kriegt ja nicht korrekt, also, das so, erklär mir das mal, du kriegst ja nicht mehr Zeit. Aber du
Ja,
teilst mit mehr
leider. Also
Personen.
ich
Ne? Also,
beantrage
wenn es
das
jetzt,
immer
sag ich mal,
wieder.
genau, man müsste ja sagen, also im Endeffekt, pro Person kriegst du 2 Stunden einen längeren Tag oder so, dann würde das
Ja.
nämlich wieder aufgehen, aber die Zeit
Also das
verkürzt
Modell würde ich
sich
auch
halt,
gern
genau.
annehmen,
Und
wenn es
deswegen
möglich
muss man
wäre.
es anders steuern, ne? Also,
Ja,
das ist
genau. Und das
auch.
muss man sich aber bewusst machen, weil es
Ja?
unfair ist gegenüber den Personen, die eben einem gegenüber sind. Also das ist unfair gegenüber Freunde, wenn man dann sagt, sorry, ich habe jetzt ein Kind, ich kann nicht mehr, ich finde, es ist blöd. Sondern man muss dann irgendwie schauen, dass es trotzdem geht. Und zwar so, dass es irgendwie für alle passt. Ne? Also ich kann jetzt nicht mein Kind vernachlässigen, aber auf der gleichen Seite will ich auch nicht meine Freunde vernachlässigen, sondern alle müssen einen Weg finden, um das irgendwie gut werden zu lassen. Und ich glaube, der erste Schritt ist schon, dass man das erkennt, dass da mehr gemacht werden muss oder dass man da was macht. Ne? Der erste Schritt ist immer die Erkenntnis. Und ich glaube, dann läuft das schon ganz gut, genau. Aber das gibt es bei mir auf jeden Fall auch, dass ich Leute übersehe. Genau.
Deswegen freuen wir uns, dass du uns dann nächste Woche oder ihr uns nächste Woche besuchen kommt.
Genau,
Das
damit wir uns
zumindest
mal wieder sehen.
genau sehen, damit genau diese Beziehung zumindest erstmal nicht gefährdet ist. Susa, ich danke dir von ganzem
Ja.
Herzen für deine ehrlichen, auch sehr berührenden Worte. Und ja, freue mich, dass du uns einen Einblick hast geben lassen in die Jahreslosung, was es für dich bedeutet und für deinen Alltag. Und ja, vielen Dank dir.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich Gast sein durfte.
Ja, jetzt hat die Susa uns ja gerade sehr persönlich so ein bisschen auch erzählt, was für sie die Jahreslosung bedeutet und was auch dieses Thema Gott sieht einen, Gott sieht mich ganz persönlich als Person. David, wie ist es für dich? Was bedeutet es für dich, eine Person zu sehen im Privaten?
Also ich bin ein, ich würde mal sagen, sensibler Mensch. Also ich habe ein gutes Gespür für Menschen, wie so ihre Stimmung ist, wie sie sich fühlen. Und das ist eine Gabe, ist manchmal auch
Absolut.
ein Fluch, ja, wenn man zu viel
Ja.
nach außen spürt und ja, vielleicht auch mal zu viel reininterpretiert. Aber ich glaube, das ist was für mich, wo ich Menschen sehe, dass ich die Lage gut erkennen kann und entsprechend dann handeln. Also, dass ich ja vielleicht auch nachfrage, alles okay bei dir? Oder ich merke das auch zum Beispiel ganz krass bei meiner Mutter, die hat auch ein sehr sensibles Gespür. Und manchmal komme ich so ins Büro rein, erzähle wegen was, drücke mich ein wenig rum, aber will vielleicht nicht von mir aus was sagen. Und dann sagt sie so,
Dann
David,
merkt es.
was ist eigentlich los mit dir?
Ja, okay, das ist die
Und das spürt sie und ich glaube, dass ich das auch habe. Und das finde ich, ist für mich was, wo ich ganz, ganz tiefe Beziehungen zu Freunden habe, weil ich einfach auf einer anderen Ebene einsteigen kann. Und das ist so, glaube ich, für mich was, ja, so sehe ich Menschen, also ich sehe nicht nur das, wie sie sind, sondern ich kann auch dahinter
Du
spüren,
hast so eine
was
Ebene
geht.
nochmal
Ja.
hinter diesem offensichtlichen, sage ich jetzt mal, zwischen diesem Trash-Talk oder diesem Oberfläche nochmal so Deep Talk, man sieht tatsächlich, ja, da ist was, da bewegt einen was. Ist es leicht für dich dann auch damit umzugehen, weil das in Umständen ja, ja, auch dann bedeutet, kaputt, ich muss mich jetzt wirklich
auf, ja, den Menschen konzentrieren. Ja, ich finde es aber auch viel interessanter. Also ich, so oberflächlich rede ich eigentlich super ungern, sondern
ich auch.
Ja, ich versuche dann schon auch, oder ich steige da gerne tief ein. Aber da fällt es mir auch tatsächlich dann auch leicht, Menschen kennenzulernen. Also ich war jetzt vor 3 Wochen, waren wir auf so einer Hausparty. Da kannte ich erstmal, weiß ich, 3, 4 Leute und dachte mir von vornherein so, schauen wir mal, ne? So neue Leute kennenlernen. Und dann, Nina war auch dabei und dann sind wir da reingekommen und gleich voll tief im Gespräch mit irgendwelchen fremden Leuten. Und im Nachhinein haben wir dann wieder gesagt, so Mensch, krass, wie leicht uns das fällt, tief mit Menschen einzusteigen und die kennenzulernen und gefühlt schon am nächsten Tag so Best Buddy zu sein. Natürlich verläuft sich das da wieder, aber ja.
Ja, in dem Moment bist du da. Und ich glaube, die Frage ist ja, was du sagst, ne? dass irgendwo auch das nicht mehr oft in der Gesellschaft da ist, sondern du bist ja meist in irgendwelchen Bezügen, ist ein bisschen zweckmäßig, ne? Und wo ist wirklich nochmal Raum und Zeit im Alltag, wo es wirklich nicht um Präsentation geht, sondern sagen, hey, erzähl doch mal, wie geht's dir, was macht es mit dir, wo bist du gerade dran im Leben?
Von daher, wie ist das bei dir?
Naja gut, ich meine, das ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also mir ist es sehr, schon sehr wichtig, auch tatsächlich präsent zu sein und auch wirklich zuzuhören und so gucken, mir jetzt die Zeit zu nehmen. Ich merke jetzt aber tatsächlich auch mit der neuen Stelle, dass natürlich, vielleicht ganz kurz, dass ich das erzähle, dass ich jetzt dafür zuständig bin, dass das Kirchenasyl in Bayern von der Bayerischen Landeskirche, und das ist halt gefühlt, nicht gefühlt, sondern tatsächlich um die 20 Anfragen pro Tag sind wirklich Menschen in Ausnahmesituationen. Und es dann natürlich wieder schwierig wird, sich komplett zu öffnen, weil dann wäre ich ja tatsächlich mit nichts anderem beschäftigt, sondern ich muss es dann wieder ein bisschen steuern.
Wie versuchst du da die Menschen zu sehen? Also die haben ja alle ihre Schicksale, genau, mit denen sie nach Deutschland kommen und hier Asyl suchen.
Ja, also ich glaube tatsächlich, es geht um die Grundwertschätzung, ich antworte jedem. Ich versuche ihm immer eine Alternative aufzuzeigen und ich sage zum Beispiel nie, ich kann nichts tun für dich. Das sage ich nicht.
Okay.
Sondern ich sage immer, okay, es gibt hier noch eine Beratungsstelle, du kannst dich dorthin wenden. Meine Rolle ist es, das und das zu tun, deswegen kann ich dir in dem Moment nicht weiterhelfen, aber wende dich doch dort und dorthin. Aber dieser Totschlagsatz, ich kann nichts tun, der oft schnell gesagt ist, dann habe ich es weg, den versuche ich wirklich zu vermeiden, sondern zu überlegen, okay, gut, wo gibt es noch einen Andockpunkt? Flüchtlingsrat, keine Ahnung, jetzt die Organisation, dass trotzdem er zumindest wertgeschätzt ist und irgendwo nicht dieses Brett vom Kopf hat, es kann wirklich keiner was tun. Weil das ist das Schlimmste, wenn der andere sagt, ich kann nichts mehr tun, ist wie kurz vorm Sterben, ich kann nichts mehr für sie tun.
Und schlag mal da mal die Brücke, also zu der Jahreslosung. Die Haggai, genau, kam da eben, ist fortgegangen, das können wir ganz kurz nochmal erzählen dann, war dann quasi alleine und dann kam eben nicht dieses jetzt ist Schluss, es gibt nichts mehr, sondern dann kam Gott und hat sie gesehen. Aber vielleicht magst du einfach noch mal kurz die Geschichte erzählen, wie es eigentlich zu dieser Jahreslosung, also diese eingebettet Satz, in der Geschichte,
Also war es so, dass Abraham letztes ein Kind bekommen wollte mit Sarah und Sarah keine Kinder bekommen konnte, sondern er sich dann eben für seine Magd, für die Haggai entschieden hat oder dass eben letztes entschieden wurde, und dann eben Haggai schwanger geworden ist und man sich das zuerst so toll vorstellt, nur kriege ich keins, kriegst du die andere. Und dann ist es einfach so ein Stück der Familiendrama. Das hätte man heute bei GZSZ oder anderen Soaps vermarkten können, dass er dann halt mit der Magd oder mit der Sklavin, nicht mal Magd, sondern Sklavin, ein Kind bekommt und das natürlich nicht so locker flockig.
Hat die Sarah ja vorgeschlagen
eigentlich. Aber tatsächlich ist es dann halt nicht so gelaufen, wie man sich das vorstellt und dann sie eben vertrieben hat. Und dann saß sie eben dort in der Wüste und das muss ich vorstellen, das ist ja emotional schlimm. Du bist alleine schwanger. Also du bist tatsächlich einer der vulnerabelsten Gruppen, würde man heutzutage sagen. Also wirklich allein gestellt auf dich. Und bist vertrieben im Endeffekt von denen, die es dir vorgeschlagen haben. Gut, jetzt können die Klugscheißer sagen, naiv, aber es ist erstmal so. Und inmitten dieser Ausweglosigkeit erscheint ihr Gott. Und das Spannende ist ja, dass Gott nicht alles super gemacht hat, sondern sie ist ja später, um es vom Ende her zu erzählen, sie ist zurückgegangen in diese Widrigkeiten und die Geschichte wird nicht zu Ende erzählt und ich glaube, das war genauso schwer wie zuvor, aber sie hat für sich rational wahrscheinlich begriffen, es ist trotzdem einfacher in dieses Familienkonstrukt, Patchwork, vielleicht, keine Ahnung, was man nennen will, ich weiß es nicht, zurückzukehren, weil sie dort immer noch das Beste fürs Kind war, für den Ismael, als quasi allein in der Wüste zu verhungern, zu sterben, wie auch immer. Und in dem Moment aber, als sie verstanden hat, dass trotzdem wer da ist in dem Moment, hat sie gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Mhm. Also sie hat in dieser ausweglosesten Situation Gott erkannt. Und weil du vorhin fragst, wie man Menschen helfen kann, wie Menschen da sein kann, ich glaube, dass es immer auch darum geht, diesen Bezug zu Gott herzustellen. Weil wir eben nicht alle alles und für alle immer zu 100% da sein können. Sondern wir müssen ein Stück weit es auch jemandem Größeres überlassen und den um seine Hilfe bitten. Mhm. Weil wir können weder das Leid der Welt ändern, noch die Umweltkatastrophen beherben. Das wird alles nicht funktionieren, sondern wir können nur unseren Teil beitragen.
Ja. Ja, du hast ja auch vorhin gesagt, Gott hat sich letztlich für einen Weg entschieden, für den Weg der Liebe und eben nicht für das Reinregieren oder, ja, keine Ahnung.
Ja, für diesen innerweltlichen, ne, ich sag mal, für diesen Superleader, der sagt so, zack, einmal, klar könnte er das. Mhm. Aber es wäre vielleicht irgendwo, dann wären wir Marionetten, wenn quasi klar ist, am Ende sie funktioniert, macht trotzdem wieder einer. Ja. Das ist einfach nicht, es wäre auch nicht das, was wir wollen würden, glaube ich. Sondern er hat sich entschieden zu sagen, ich bin der konsequente Weg der Liebe, der Passion auch, des Mitleidens, ja, heißt der Passion. Und ich denke, das macht es manchmal nicht einfach. Ja. Aber es ist am Endeffekt das, was dann auch eine zielführend, aber was irgendwo ein Stück weit dann hoffnungsvoller stimmt, als wenn man nur darauf hoffen würde, in dieser Welt wird alles besser.
Ja.
Und da finde ich die Geschichte oder diese Geschichte allgemein ist Jahreslosung, ich finde sie was ganz, ganz Mutmachendes und ich finde sie was sehr, sehr Realistisches, weil sie eben nicht die Situation verändert, sondern sie zeigt realistisch, was Gott kann. Gott kann dich anschauen, Gott kann für dich da sein. Du kannst Gott spüren, das hat die Susa ja auch erzählt, dass es auch in den dunkelsten Momenten sein kann.
Mhm. Ja. Ja. Also dieses Vertrauen einfach. Genau. Also Gott sieht mich, egal wo ich gerade bin.
Und Gott zeigt mir Wege auf, aber er kann mir halt in alledem leider nicht das Leid manchmal ersparen. Das gehört zum Leben, zu dieser Dunkelheit, zu diesem zwischen den Welten sein dazu.
Ja.
Aber er sieht mich und er ist da. Und ich darf ihn erleben und spüren. Und dann hoffe ich einfach, dass wir alle in diesen dunklen Momenten sagen können, ja, ich bin nicht alleine, sondern in dem dunklen Moment kann ich wirklich sagen, du bist ein Gott, der mich sieht und der mich gesehen hat.